So, ich begrüße euch ganz herzlich, Geschwister. Ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Ich kenne einige Gesichter, oder die meisten, sagen wir mal. Und einige kenne ich noch nicht, aber wir werden uns kennenlernen dann. Wir sind recht spät gekommen, weil wir uns ein paar Mal verfahren haben. Aber die Gnade des Herrn ist ausreichend für uns alle. Wir beginnen jetzt ein Thema. Ich weiß nicht, was ihr in den vergangenen Tagen studiert habt. Ich kann mir vorstellen, dass ihr dieses Thema auch angeschnitten habt. Aber jetzt wollen wir uns ganz besonders konzentrieren auf ein Thema, das uns das wichtigste Thema überhaupt sein sollte. Und ich hoffe, sein wird zum Ende und vielleicht auch selbst nach dieser Stunde schon. Dieses Thema ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Rechtfertigung durch den Glauben. Die Neugeburt. Und alles, was damit zusammenhängt, das ist das, was jeder Einzelne von uns braucht. Und ohne die niemand das Himmelreich sehen wird. Und so möchten wir darauf eingehen, um Zeit zu sparen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Wir werden selbst in dieser Stunde sehr, sehr viel durchgehen. Und ich bitte euch vielleicht um schnelle Hände beim Blättern, ich möchte euch bitten, wenn ich Verse dann nenne, dass ihr die aufschlagt und selbstständig dann, wer möchte, liest, dass wir schnell durchgehen können. Es sind Verse, die uns helfen sollen, Christus zu betrachten. Wir sollen Christus betrachten, das wissen wir. Und wir wollen einige Gründe uns jetzt anschauen, warum wir Christus betrachten sollen. Und unser Thema ist jetzt, diese erste Stunde, die Natur Christi, die wahre Natur Christi. Das ist das Fundament des Christentums. Christus selbst, denn einen anderen Grund kann niemand legen, als der bereits gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Und wir müssen Jesus Christus kennen, und zwar so, wie ihn die Schrift offenbart. Wir können nicht erwarten, dass wir eine tief geistliche Erfahrung machen in unserem Leben, wenn wir nicht wissen, mit welchem Hirten, mit welchem Sohn Gottes wir es wirklich zu tun haben, welche Natur er besitzt, wie er uns helfen kann, praktisch gesehen. Und deswegen ist diese Stunde und die kommende Stunde, die wir vielleicht dann heute Abend haben werden, genauso wichtig. Wir möchten heute eigentlich die Grundlage legen, dass wir auf einem Grund, auf einem Fundament stehen und vorwärts gehen können. Was ich jetzt nur zuvor sagen möchte ist, was wir hier behandeln, ist keine Lehre, kein Dogma, das einfach nur trocken debattiert werden kann. Wer das tun möchte, der ist hier fehl am Platz. Wir haben hier nicht ein Thema, das wir einfach nur trocken betrachten wollen, sondern wir haben ein Thema, das uns wirklich hilft, und das ist Christus der Gekreuzigte. Wir müssen ihn betrachten und diese Dinge, die wir lernen aus der Schrift, in unserem Leben anwenden und vor allem glauben. Denn ansonsten hilft es uns gar nichts. Wie viele Lehren gibt es auf der Welt, die debattiert werden? Wie viele Glaubensüberzeugungen haben Gemeinschaften? So viele Gemeinschaften es auf der Welt gibt, so viele verschiedene Glaubensüberzeugungen gibt es. Aber diese Glaubensüberzeugungen, die helfen nichts. Selbst die Bibel an sich hilft uns nicht, wenn wir sie nicht geleitet und geführt vom Heiligen Geist in unserem Leben aufnehmen als das Wort Gottes. Und auf dieser Grundlage möchten wir uns jetzt damit beschäftigen, wer Christus ist, damit wir ein richtiges Fundament haben von ihm, unseren Herrn kennenlernen. Und zwar so, wie ihn die Schrift offenbart. Nicht wie wir ihn in unseren Köpfen vorgestellt haben bisher. Wie wir gedacht haben über ihn, dass er ist. Nein, wir wollen ihn sehen, wie ihn die Schrift offenbart. Denn nur sein Wort ist Wahrheit. So, wir möchten dann gleich eintauchen. Und wir möchten anfangen mit Hebräer 3, Vers 1. Und wie ich sagte, wer das aufgeschlagen hat, darf auch gleich beginnen. Hier wird uns ein Grund genannt, warum. Oder was wir tun sollen als Christen.
Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus.
So ist es. Hier wird uns gesagt, wir sollen Christus betrachten. Und das hat eine praktische Seite. Es hat nicht nur diese Seite, dass wir einfach Dogmen erzählen können, anderen Menschen erklären können, wer er ist. Nein, das ist wichtig für uns. Wenn das in unserem Leben keine Wirkung zeigt, wer Christus ist, die Erkenntnis über Christus, können wir anderen Menschen auch nicht helfen. Und mit diesem Gedanken möchten wir ran. Schlagen wir 2. Korinther 3, Vers 18 auf.
Wir alle aber spiegeln mit unverhüllten Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und nämlich vom Sterben Geist.
So ist es. Hier wird ein Prinzip genannt, das jeder von uns kennen muss. Durchs Anschauen werden wir verwandelt. Ihr kennt das. Durchs Anschauen werden wir verwandelt. Das bedeutet, das ist ein Gesetz im Leben eines Menschen. Womit er sich beschäftigt, zu dem wird er. Man sagt manchmal, sag mir, was du isst und ich sage dir, wer du bist. Aber wir wollen das anwenden in unserem Christenleben. Was wir anschauen, zu dem werden wir verwandelt. Das bedeutet, wenn wir jeden Tag nur noch vor dem Fernseher sitzen und uns die ganzen Sendungen ansehen, die auf uns einströmen, auf unseren Verstand, die ganzen Bilder, die wir gar nicht selektieren können, wir können gar nicht bestimmen, was da auf uns zuströmt, wir verlieren auch irgendwann die Fähigkeit zu bewerten. Aber das soll nicht so sein, denn was wir anschauen, zu dem werden wir verwandelt. Und deswegen soll alles, was wir anschauen, den ganzen Tag, nur Christus sein. Nur Christus. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das fanatisch nennen. Das geht nicht. Viele haben zu mir gesagt, wie soll das denn gehen? Immer in dem Haushalt, ich arbeite, ich muss putzen und so weiter. Nein, in alledem, tu es für Christus und so behältst du ihn im Auge. Alles, was du tust, das tust du für Christus. In dem Moment hast du keine Probleme mehr, wirst du ihn nie wieder vergessen aus deinem Kopf. Aber das ist wichtig. Petrus, ihr wisst, er ging auf dem Wasser und einen kurzen Augenblick hatte Christus aus den Augen verloren. Schon sank er tief. Das ist der Punkt. Und wir müssen uns daran klammern. Allem Misstrauen und einzig dem Wort Gottes vertrauen. Schlagen wir 1. Korinther 2, Vers 2 auf. Hier wird uns gesagt, vom Apostel Paulus, was wir studieren und predigen sollen.
Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.
Hier haben wir eine wichtige Richtlinie für jeden, der predigen möchte, für jeden, der Evangeliumsarbeit tut, für jeden Schriftsteller unter uns, für jeden, der Evangelisation treiben möchte, haben wir hier eine Formel. Wir dürfen nichts anderes, und ich sage bewusst, dürfen nichts anderes predigen als Christus, den Gekreuzigten. Jegliche Lehre, die isoliert wird, abgetrennt wird von Christus und isoliert gepredigt wird, sei es die Gesundheitsbotschaft, Kleidungsreform, was es auch immer ist, wenn es außerhalb von Christus gepredigt wird, ist das eine Sünde, die bereut werden muss. Das ist wichtig, Geschwister. Ich möchte das im Laufe der Woche sehr oft wiederholen. Das Einzige, was wir zu kennen haben, ist Christus, den Gekreuzigten. Und wir werden sehen, warum. Wir werden das ganz klar sehen. Ich möchte euch etwas vorlesen von E.J. Wagner. Wagner aus seinem kleinen Büchlein Christus und seine Gerechtigkeit. Diejenigen, die Wagner kennen, die wissen, dass er 1888 berühmt wurde durch die Botschaft in Minneapolis und er hat Gerechtigkeit durch den Glauben gepredigt. Und hier möchte ich euch ein Zitat vorlesen. Und das geht genau darum. Er spricht hier davon, was wir predigen sollen. Jetzt achtet einmal darauf, was er hier schreibt. In dem Buch, nicht aus dem Buch, Entschuldigung, es ist aus Bibelstudium über den Römerbrief. Und er schreibt hier, wir neigen dazu, etwa folgendem Gedankengang nachzugehen. Wir haben die dreifache Engelsbotschaft, die aus einem System von Wahrheit besteht, der solche Themen wie das Gesetz, den Sabbat, die Natur des Menschen, die Wiederkunft Christi und so weiter enthält. Und dazu fügen wir noch ein wenig Evangelium, den Gedanken der Rechtfertigung durch den Glauben. Es gibt aber nur eine einzige Lehre, die wir predigen sollen. Das Evangelium von Christus. Und er zitiert dann hier Markus 16, Verse 15 bis 16, wo es heißt, Markus 16, Verse 15 und 16, braucht es nicht aufschlagen, wo Christus den Jüngern befiehlt, geht hinaus und taufet, predigt das Evangelium aller Kreatur. Das zitiert er hier. Das ist das, was wir, jeder, der sich als Christ bekennt und sagt, ich trage die dreifache Engelsbotschaft weiter, wir werden noch einmal sehen, was die dreifache Engelsbotschaft überhaupt ist. Viele wissen das nämlich nicht. Und er schreibt weiter. Dieser Auftrag ist an uns gerichtet. Wer dem Evangelium glaubt, wird errettet. Geschwister, das ist wichtig. Wer dem Evangelium glaubt, wird errettet. Möchtet ihr Seelen retten? Möchtet ihr Menschen vor der ewigen Verdammnis retten? Das ist das, was wir verkündigen müssen. Gerechtigkeit durch den Glauben. Christus, den Gekreuzigten. Das ewige Evangelium. Und dann schreibt er hier. Gibt es außer dem Evangelium nichts zu lehren? Fragt er. Es ist eine Kraft Gottes zur Erlösung, wie es in Römer heißt. Die Kraft Gottes zur Erlösung. Und jetzt achtet einmal drauf, was er sagt. Was brauchen wir außer der Erlösung? Was möchten wir sonst noch? Das ist die Frage, die ich an euch richte. Es gibt sehr viele Debatten. Geschwister debattieren viel und sagen, es ist Wahrheit. Und was Wahrheit ist, das müssen wir annehmen. Aber hilft es mir? Naja, indirekt vielleicht. Aber es ist ein Thema, es ist Wahrheit und wir müssen es annehmen. Es ist Wahrheit. Wir haben hier ein großes Problem. Alles, was nicht der Seligkeit dient, muss über Bord geworfen werden. Das muss uns klar sein, Geschwister. Und ich bin hergekommen, nicht um zu debattieren, Geschwister. Ich bringe euch das Evangelium und ich bin überzeugt von dem Evangelium. Wisst ihr warum? Weil ich habe erfahren in meinem Leben, dass das Evangelium funktioniert. Es wirkt, gelobt sei der Herr. Und wir werden das in dieser Woche ganz klar erkennen. Wir haben es hier mit einem Schöpfer zu tun, der wirklich das tun kann, was er uns versprochen hat, was er verheißen hat. Das kann er tun. Es ist vorbei, das ganze Auf und Ab im christlichen Leben. Aufstehen, fallen. Es ist vorbei, gelobt sei der Herr. Lesen wir weiter. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und wir werden schnell durch diese Verse gehen müssen, denn es ist sehr, sehr viel, was wir durchnehmen wollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Hier wird uns ein weiterer Grund genannt, warum wir Christus betrachten sollen, so wie ihn die Schrift offenbart.
Und in keinem anderen ist es heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.
Geschwister, es gibt keinen anderen. Weder im Himmel, noch auf Erden, noch irgendwo, durch den wir sollen selig werden. Es ist allein Jesus Christus. Er ist allein unsere Erlösung. Und deswegen sollen wir ihn betrachten. Niemand kann Erlösung bekommen ohne Christus. Lesen wir das einmal. Johannes 14, Vers 6.
Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Das ist wieder ein Prinzip. Kein gefallener Mensch kommt zum Vater, außer durch den Sohn. Es gibt keine andere Tür. Jesus Christus selbst sagte, wer zum Fenster hineingeht, er ist ein Dieb. Es müssen alle zur Tür hineingehen. Und er ist die Tür, er allein. Er sagte selbst, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin die Tür, die einzige Tür, die zum Vater führt. Johannes 3, Verse 14 und 15. Wir sind immer noch bei den Gründen, warum wir Christus betrachten sollen. Und Geschwister, es sind reichlich Gründe da, warum er unsere einzige Hoffnung ist. Johannes 3, Verse 14 und 15.
Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden.
Beachtet das Wort muss. Er muss erhöht werden. Es ist eine Sache, es ist keine Option, die wir hier haben. Wir können zwar ihn predigen, wir können aber auch ein anderes Thema predigen. Nein. Christus muss erhöht werden. Warum?
Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
Dankeschön. Damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Nur in ihm gibt es ewiges Leben. Darum muss er erhöht werden. Er muss. Deswegen ist meine Person absolut nicht wichtig. Christus allein ist wichtig. Lesen wir Johannes 12, Vers 32.
Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
Er sagt, wenn er erhöht wird, wird er alle zu sich ziehen. Und das ist eine Verheißung. Das steht schwarz auf weiß. Und das ist eine Verheißung, die wir fordern dürfen von dem Herrn. Er wird uns zu sich ziehen, wenn wir ihn im Glauben annehmen. Und zwar hier und jetzt. Er spricht nicht von der Zukunft. Das ist das Wunderschöne. Hier und jetzt möchte er uns zu sich ziehen. Wir werden erfahren, wie er das tut. Schlagen wir Hebräer 12, die ersten drei Verse auf. Hebräer 12, 1 bis 3.
Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last abnehmen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert.
Geschwister, hier in diesen drei Versen steckt genug Evangelium für die gesamte Welt, dass alle erlöst werden auf der gesamten Welt, in diesen drei Versen, wenn wir sie nur richtig studieren würden. Und das wollen wir tun. Wir haben nicht viel Zeit, auf alles einzugehen, aber beachtet einmal im Vers 1, es heißt dort, alles, dass wir alles ablegen, was uns beschwert, alles, was uns nicht zur Erlösung dient, weg damit, weg, raus aus unserem Leben. Das ist das Erste, was sehr, sehr wichtig ist. Die Sünde ablegen, das bedeutet nicht auf unsere Sünden schauen, sondern auf Christus sehen, der uns die Sünden nehmen kann. Und mit Geduld laufen. Jetzt heißt es hier in Vers 2, Jesus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten können, was wir uns aneignen können. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Dann, des Weiteren ist wichtig zu bemerken, Christus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe des Thrones Gottes. Das bedeutet, er hat seinen Platz dort. Er ist als ein Teil der Gottheit dort, rechtmäßig, neben dem Vater. Wir werden darauf noch eingehen, warum. Und dann, in Vers 3, wir sollen stets an ihn gedenken, stets auf ihn sehen, damit wir den Mut nicht sinken lassen. Das ist der Grund dafür, das ist der Schlüssel. Wenn wir stets Jesus betrachten, werden wir stets neuen Mut, neue Kraft schöpfen für jede Versuchung. Und wir werden immer Sieger sein, solange wir auf Christus schauen. Kolosser 2, Vers 3. Hier wird nochmal ein herrlicher Grund genannt, warum wir Christus betrachten sollen. Kolosser 2, Vers 3.
In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis?
Ich sage, alle Schätze sind in ihm. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich habe mir dieses Wort alle unterstrichen. Es ist ein wundervolles Wort in diesem Kontext. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ist das nicht Grund genug, ihn zu betrachten? Täglich zu betrachten, jede Sekunde nur noch ihn zu betrachten? Denn in ihm ist die gesamte Weisheit des ganzen Universums. Das ist so herrlich, dass es gar nicht ausgedrückt werden kann mit menschlichen Worten. Lesen wir Römer 1, Vers 22.
Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden.
Da spricht hier von Gottlos. Von Menschen, die nicht auf Christus schauen. Seht ihr? Alle Weisheit außerhalb von Christus ist eine Torheit. Deswegen sagt die Schrift, alle, die nicht auf Christus schauen und sich selbst auf ihre eigene Weisheit sich was einbilden, die werden zu Narren. Die sind einfach nur Narren. Und Narren sind verblendete Menschen. Deswegen ist die einzige Weisheit, die wirklich Weisheit ist, dass die Weisheit, die in Christus zu finden ist.
Das kannst du in Berlin nicht sowas machen.
Entschuldigung?
Berlin kannst du sowas nicht machen.
In Berlin?
Nee, die Leute wollen das nicht hören.
Ja, das kann sein. Viele Menschen wollen das nicht hören.
Die stehen auf und setzen sich woanders, oder die hauen dir Feinde drauf durch.
Das mag sein. Viele Menschen können das nicht hören. Nee, Christus wollten sie auch nicht hören. Christus wollten sie ständig steinigen. Er brachte ihnen das ewige Leben und sie wollten ihn nicht haben. Sie wollten ihn steinigen. Deswegen ist das Evangelium ein Stolperstein für viele. Schlagen wir 1. Korinther 1, Vers 24 auf.
Denen aber, die erlösten sind, wurden die Griechen, deswegen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Christus ist beides. Die Kraft Gottes. Beachtet das. Er ist die Kraft Gottes. Möchtet ihr Kraft haben, Sünden zu überwinden, müsst ihr zu Christus. Möchtet ihr Weisheit, Erkenntnis, alle Schätze sind in Christus. Und das ist der Grund, warum wir ihn betrachten sollen. Und zwar so, wie ihm die Schrift offenbart. Nicht anders. Nicht anders. Sonst werden uns die Segnungen hier geraubt. 1. Korinther, bleiben wir dort und lesen wir den Vers 30 in Kapitel 1.
Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung.
Er ist alles für uns, Geschwister. Es wird hier aufgezählt. Er ist für uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Alles, was die Erlösung betrifft, das bedeutet, wir haben in Christus eine vollkommene Erlösung. Eine vollständige und vollkommene Erlösung. Nichts gibt es, was nicht in Christus uns geschenkt wäre, was gut ist. So, nun jetzt, wo wir betrachtet haben, warum es wichtig ist, ihn anzuschauen und täglich auf ihn zu blicken, sollten wir uns beschäftigen mit seinen Eigenschaften, mit seiner Natur. Lesen wir dazu Johannes 5, die Verse 21 bis 23.
Denn wie der Vater die Toten von den Letzten lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet auf niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren.
Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, den gesandt hat, steht da noch. Es ist wichtig, dass wir Christus betrachten, denn er, ihm ist das Gericht übertragen, er ist die Kraft Gottes und er ist der Stellvertreter des Vaters. Das bedeutet, wenn ihr wissen wollt, wie der Vater ist, wie der Philippus fragte, ja, zeig uns den Vater, darauf werden wir noch nie eingehen. Christus ist das Gericht übergeben, vielmehr noch, er gibt das Leben, wem er will. Und seine Natur muss richtig verstanden werden. Sehr oft wird seine Natur absolut missverstanden. Sie wird verdreht und so können die Menschen keinen klaren Blick auf Christus haben, durch die vielen Wolken vor dem Kreuz und er kann nicht erhöht werden. Die Christen erkennen nur noch ein in der Dunkelheit eine Silhouette und das reicht nicht für eine tiefgeistliche Erfahrung. Also in Christus ist das Leben. Welches Leben ist hier gemeint? Das ewige Leben. Wessen Leben ist das ewige Leben? Das Leben Christi, das Leben, das aus dem Vater kommt. Er ist der Ursprung allen Lebens. Und dieses Leben ist das Leben, das er weitergibt. Er hat die Kraft dazu und er hat die Macht dazu, dieses Leben weiterzugeben. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ihm ist auch das Gericht übergeben. Und das weist uns ganz klar auf seine Eigenschaften als göttlicher Sohn Gottes. Und das möchten wir näher erforschen. Johannes 1, Vers 1, wir alle kennen das. Ihr braucht das nicht aufzuschlagen, wir kennen das alle auswendig. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Hier wird seine Göttlichkeit, und dann geht das ganze erste Kapitel von Johannes, im Johannesevangelium, geht Johannes darauf ein und er schwitzt fast schon beim Schreiben. So sehr strengt er sich an, uns zu zeigen, wie göttlich Christus ist, seine Göttlichkeit. Denn die ist für uns von praktischem Wert. Wir müssen seine Göttlichkeit erkennen. Wenn wir nicht klar sehen, wer er ist und seine Göttlichkeit nicht klar erkennen, werden wir nie Vertrauen haben, dass das, was er sagt, auch wirklich so ist. Also er ist das göttliche Wort Gottes, heißt es da. Nicht, dass er der Vater selbst ist. Nein, nein. Er ist der Sohn des Vaters. Und deswegen ist er göttlich. Johannes 17, Vers 5.
Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
So ist es. Christus besaß, bevor er auf die Erde kam, besaß er die göttliche Herrlichkeit. Und nicht irgendeine göttliche Herrlichkeit, sondern die göttliche Herrlichkeit des Vaters. Weil er der eingeborene Sohn ist und schon immer war, seitdem er seinen Anfang hatte, das werden wir jetzt lesen, ist er vollkommen göttlich, weil sein Vater vollkommen göttlich ist. Lesen wir einmal Micha 5, Vers 1. Micha aus dem Alten Testament 5, Vers 1.
Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar klein, und unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Ursprung von Anfang von Ewigkeit her gewesen ist.
Wir lesen hier, dass dieser, der da kommen soll, in Israel der Herrscher sei. Und wir wissen, wir sind Israel. Und unser Haupt ist wer? Ja, sagt es laut, ruhig.
Christus.
Jesus Christus. Unser Haupt ist Christus. Deswegen heißt es hier, er soll der Herr sein in Israel. Dessen Ausgang, also dieser Herr, den wir zum Haupt haben, hatte einen Ausgang in der Elberfelder, heißt es, seine Ursprünge. Ursprung hat immer mit einem Anfang zu tun. Und das sagt auch das nächste Wort hier. Dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Viele irritiert das Wort Ewigkeit. Ich erkläre euch warum. Dieses Wort Ewigkeit bezeichnet einen Zeitabschnitt, den wir mit unserem menschlichen Verstand nicht erklären können. Es liegt so weit zurück in der ewigen Vergangenheit, als er aus dem Vater hervorkam, als er einen Anfang hatte, geboren wurde vom Vater, gezeugt wurde. Diese Ewigkeit liegt so weit zurück in der Vergangenheit, dass es für uns eine absolute Ewigkeit ist. Wir können, oder könnt ihr vielleicht Trillionen und Millionen, Milliarden und Abermilliarden von Jahren erklären? Nein, das ist unmöglich. Ich kann zum Beispiel mir vorstellen, wie viel 10 sind. 10 kann ich mir im Kopf noch vorstellen als Bild. 100 ist schon eine riesige Menge. 1000 weiß ich schon nicht mehr. Ich kenne das auf dem Blatt, können wir uns das vorstellen, aber im geistigen Auge. Keine Chance. 1 Million. Aber was ist mit Trilliarden von Trilliarden von Milliarden von Jahren? Kann sich keiner vorstellen. Deswegen ist das eine Ewigkeit. Wir verstehen auch, warum Schwester White sehr oft schreibt, Christus ist ewig, von Ewigkeit. Selbstverständlich. Denn er war schon da, bevor es überhaupt Engel gab, bevor es irgendetwas gab. Das liegt aber so weit zurück in der Vergangenheit, dass es für uns eine Ewigkeit ist. So ist dieses Wort anzusehen. Denn obwohl er von Ewigkeit her ist, hatte er doch einen Anfang. Und das ist das, was dieser Vers sagt. Viele Menschen haben damit Probleme mit diesem Vers und meiden ihn. Lesen wir Johannes 8, Vers 42.
Jesus sprach zu ihnen, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Denn ich bin von Gott ausgegangen und komme von ihm. Denn ich bin nicht von selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt.
So ist es. Hier werden zwei Gedanken ausgedrückt. Hier heißt es, ich bin von Gott ausgegangen, Gedanke Nummer 1, und komme von ihm, Gedanke Nummer 2. Zwei Dinge, wenn ihr im Griechischen nachschaut, da sind zwei Worte hier, die mit. Das eine Wort, das erste Wort wurde übersetzt mit ausgegangen, ich bin von Gott ausgegangen und bezeichnet ganz besonders eine Situation, wo man ausgeht, ganz besonders bei der Geburt, das Kind kommt aus dem Mutterschoß. Oder man geht aus einem Haus raus, aus einer Höhle, also aus etwas hervorgehen, aus etwas herauskommen. Das ist das erste Wort. Das zweite griechische Wort wurde übersetzt mit komme von ihm. Das bedeutet, er hat mich gesandt, sagt er an anderer Stelle. Das bedeutet, aus dem Griechischen übersetzt, bedeutet das von A nach B zu gelangen, von einem Punkt zum anderen zu gelangen, von Plauen nach Seematal zu kommen. Das bedeutet das. Also zwei Gedanken. Das eine ist, also Christus hat sehr wohl gelehrt, dass er aus dem Vater hervorkam und dass er geboren wurde vom Vater und dass er einen Anfang hatte. Er mit seinen eigenen Worten, er sagt, ich bin von Gott ausgegangen und er hat mich gesandt. Er wiederholt nicht zweimal denselben Gedanken. Er sagt nicht, ich komme von Gott, ich komme von Gott. Also Gott hat mich gesandt, Gott hat mich gesandt. Das sagt er hier nicht, sondern er sagt, er ist aus dem Vater hervorgekommen und dann ist er vom Himmel auf die Erde gekommen. Und das ist das Wichtige dabei. Wenn wir das verstanden haben, erkennen wir seine Natur, weil wir wissen, wenn wir Kinder haben, was sie für eine Natur haben, das kennen wir sehr wohl. Und so möchten wir diese Natur noch näher betrachten, Christus als Gott. Psalm 50, Verse 1 bis 6. Und wie gesagt, sucht das Praktische in diesen Dingen. Wenn wir die Kraft Christi erkennen, seine wahre Natur erkennen, erkennen wir, dass er helfen kann. Psalm 50, Verse 1 bis 6.
Der Herr, der starke Gott, hat geredet und hob der Welt zu. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Auf Zion, der Schönheit, Vollendung durch Gottes Land hervor. Unter Gott kommt und steigt ihn. Verzehrendes Feuer ist vor ihm und er stürmt gewaltig um ihn her. Er muss den Himmel droben und die Erde zum Gericht seines Volkes herbei. Versammelt ihn, meine Frommen, die einen Bund mit mir gemacht haben, über dem Opfer. Da verkündigt ihm die Himmel seine Gerechtigkeit. Ist jetzt das Gesetz, dass Gott selbst Richter ist.
Nun, ich möchte etwas vorgreifen und wir euch sagen, hier ist nicht der Vater mit diesen Versen gemeint, sondern hier ist Christus gemeint. Es ist Christus, von dem hier gesprochen wird. Und wir werden sehen, warum. Schlagt einmal Johannes 5 auf. Johannes 5 und dort lesen wir die Verse 24 bis 30.
Nein, nein, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, den, der mich gesandt hat, der hat es eben gelesen und kommt in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hinweggegangen. Wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und die, die hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in ihm selber, also hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber. Und hat ihm Macht gegeben, auf das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch es nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die wir Gutes getan haben zur Verstehung des Lebens, die wir Übel getan haben zur Verstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist selbst. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen, sondern des Vaters Willen, der mich.
Danke. Also hier werden viele Gedanken ausgedrückt, die im Psalm genauso erwähnt wurden. Dort hieß es, Gott ist Richter. Hier heißt es, mir ist das ganze Gericht übergeben, denn ich richte, mein Gericht ist gerecht, sagt er. Mein Gericht. Das bedeutet, im Psalm ist hier von Christus die Rede. Aber noch mehr Hinweise haben wir hier. Er sagt, sie werden alle die Stimme des Sohnes Gottes hören. Dort heißt es, unser Gott kommt und mit seiner Stimme werden die Heiligen gesammelt. Und noch viele, viele andere Gedanken, auf die wir nicht eingehen wollen. Aber gehen wir weiter. Noch ein weiterer Beweis, dass im Psalm 50 dort Christus gemeint ist. Matthäus 24, Vers 31 gehört immer noch zu diesen Gedanken, zu Psalm 50.
Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen.
Wir wissen, hier in der ganzen Passage ist von Christus die Rede. Und er sagt, er wird seine Engel senden und sie werden die Heiligen versammeln. Im Psalm 50 ist genau diese Wiederkunft beschrieben. Und es heißt dort, Gott kommt und sammelt seine Heiligen mit mächtiger Stimme. Und er ist Richter. Hochinteressant. Also die Heiligen werden gesammelt von den Engeln Christi. Gehen wir weiter zu 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Verse 7 und 8.
Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus.
Hier heißt es, wenn Christus wiederkommt, wird er mit Feuerflammen, mit verzehrenden Flammen, haben wir in Psalm 50 gelesen. Dasselbe, im Psalm 50 ist das die Wiederkunft Christi beschrieben. Und dort heißt es, dass er der mächtige Gott ist und er kommt und er ist Richter. Das ist seine Natur. Das ist seine rechtmäßige Natur. Das ist seine Natur seit seiner Geburt. Weil er der Sohn Gottes ist. Wenn ihr auch alles nicht sofort versteht heute, aber bleibt dabei an diesen Gedanken. Was ich jedem Einzelnen raten möchte, viele haben zu mir gesagt, nach einer halben Stunde Studium, haben sie gesagt, ach, das stimmt nicht, ach, das stimmt nicht. Ich bitte euch, betrachtet das Gesamtbild, worauf wir hinaus wollen. Das ist wichtig. Dass wir das Gesamtbild sehen. Wer spricht, bevor er hört, dem ist Torheit, heißt es. Deswegen bleibt dabei, hört euch alles an und nehmt das Gute an. Aber lesen wir einmal weiter. Jesaja 9, Vers 5.
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott, Held, Ewig Vater, Friede, Fürst.
Wer ist dieser Sohn, der uns gegeben ist? Wer ist dieses Kind, der uns geboren ist? Das ist Christus. Das ist Christus. Aber es heißt von ihm, er ist ein Wunderrat. Wer könnte ein Wunderrat sein? Sind Engel Wunderräte? Können sie uns Rat geben? Und zwar wundervolle Ratschläge. Können Sie das? Sie können das nicht. Sie sind abhängig von Gott. Können Menschen einen Rat geben, mit dem wir uns anfangen können? Nein, vertraut nicht auf Fleisch und Blut. Also hier ist Gott gemeint. Und dieser Gott, der hier gemeint ist, ist Christus selbst. Er ist der Wunderrat, weil er es kann. Er kann einem einen wundervollen Rat geben. Er ist der Gottheld. Er ist ein starker Gott, heißt es in der Elberfelder Bibel. Und er ist der Ewigvater. Natürlich ist er nicht der Vater seiner selbst. Er ist nicht der Vater. Sondern er ist unser Vater. In Hebräer heißt es ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Und das ist Christus. Also wir sind die Kinder Jesu, weil wir ihm gegeben wurden. Im Glauben natürlich. Wir sind in ihn hineingeboren. Somit ist er unser geistlicher Vater. Für alle Ewigkeit wird es sein. Deswegen heißt es Ewigvater. Lesen wir Psalm 45. Und Vers 7.
Gott im Stuhl bleibt immer und ewig, das Zepter deines Reichs ist ein gerades Zepter.
Hier im Hebräischen heißt es Elohim, dein Thron bleibt immer und ewig. Und das ist diese majestätische Anrede, die Juden angewandt haben, um Gott zu bezeichnen. Und wir wissen, wenn wir hier das flüchtig lesen würden, würde man denken, David preist hier den Vater. Aber lesen wir mal dieselbe Passage in Hebräer. Hebräer 1, und ich möchte ab Vers 1 lesen, damit ich ein wenig kommentieren kann bei jedem Vers. Also Hebräer 1, und ich lese ab Vers 1. Dort heißt es: Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Das ist das erste Wort, das wir uns betrachten wollen. Zum Erben. Wer wird zum Erben eingesetzt? Biblisch gesehen. Der Sohn. Der Sohn, und zwar der eingeborene Sohn, und zwar der Erstgeborene, besser gesagt. Der erstgeborene Sohn, somit ist seine Natur, er hat durch Recht, von Rechtens her, ist er Erbe über alles. Und Gott hat ihn eingesetzt zum Erben über alles. Durch den er auch die Welt gemacht hat, heißt es hier. Durch ihn wurden die ganzen Planeten, die ganzen Sterne, alles was im Universum existiert, Menschen, Gras, Vieh, alles wurde von Christus geschaffen. Er war der Ausführende in dem Schöpfungswerk. Darauf werden wir noch näher eingehen. Aber es heißt, durch ihn ist die ganze Welt gemacht. Und viele haben versucht, diesen Vers wegzudiskutieren, indem sie gesagt haben, ja, durch ihn ist das alles gemacht. Aber wie wollen wir das erklären? Selbstverständlich, wir haben oft dieses Beispiel gehört. Wir haben hier einen Architekten und wir haben den zukünftigen Eigentümer des Hauses, und er gibt dieses Haus in Auftrag und sagt, nach diesen und diesen Plänen machst du mir dieses Haus. Und der Architekt sagt, fein, in Ordnung. Und er ruft seine Männer zusammen und sie bauen alle ein Haus. Wer ist an dem Hausbau beteiligt? Das ist meine Frage. Gut, es sind alle beteiligt. Gäbe es den Eigentümer nicht, würde das Haus ja gar nicht entstehen. Gäbe es den Architekten nicht, gäbe es keine Pläne. Gäbe es den Maurer nicht, wäre das Haus nie fertig. Deswegen, alle sind daran beteiligt. So ist das zu verstehen. Natürlich hinkt jedes menschliche Beispiel. Aber es hilft uns zu verstehen, dass Gott der Vater die ganzen Pläne vorgelegt hat. Zusammen mit seinem Sohn hat er alles ausgearbeitet. Aber sein Sohn war der ausführende Werkmeister. Luther übersetzte Werkmeister. Christus ist der, der mit seinen Händen geschaffen hat. Es ist wichtig zu verstehen, dass er erschaffen kann. Warum? Weil er ist vollkommen göttlich. Sein Wort ist genauso, als wäre es das Wort des Vaters. Erinnert euch in Geschichte der Lösung, wo Schwester Weiß schreibt an einer Stelle auf den ersten Seiten, dass der Vater die himmlischen Heerscharen zusammenrufen musste und ihnen in der Gegenwart der Engel, dem Sohn in der Gegenwart der Engel, eine besondere Ehre erweisen wollte. Und er hat gesagt zu den Engeln, schaut einmal her, ab heute lernt mir, wo mein Sohn ist, ist es genauso, als wäre ich dort. Warum? Wie konnte er das sagen? Hätte Christus auch nur eine Kleinigkeit gefehlt, wäre diese Aussage schon falsch gewesen. Aber es hat ihm nichts gefehlt. Er ist vollkommen gleich mit dem Vater. Und das ist das, was wir betrachten wollen. Der Unterschied ist zum Vater, dass der Vater keinen Anfang hatte. Christus sehr wohl aber einen Anfang. Das schmälert aber nicht seine Göttlichkeit. Das ist der Fehler, den die meisten Menschen machen. Sie würdigen die Natur Jesu herab, indem sie sagen, nein, er ist nicht so wie der Vater. Weil er aus dem Vater hervorgekommen ist, weil er nach dem Vater kam, besitzt er auch nicht alle Göttlichkeit. Ich möchte euch fragen, sind eure Kinder vollkommen menschlich? Selbstverständlich, Menschen zeugen Menschen. Wir zeugen keinen Hund, keine Katze, keine Pflanzen, und ich will nicht respektlos sein, sondern ich möchte auf einen Punkt hinaus. Wir zeugen nur das, was wir selbst sind. Das ist ein Naturgesetz. Es ist ein Naturgesetz. Aus Hund kommt Hund. Aus allen Gattungen, aus allen Arten. Art zeugt Art. Das ist ein Gesetz. Und deswegen ist es so bei Gott. Wenn ihr Kinder habt, fehlt euren Kindern gar nichts an Menschlichkeit. Das bedeutet, sie besitzen einen Geist. Sie besitzen körperliche, sowohl als auch geistige Fähigkeiten. Sie können gehen wie ihr, sie haben Organe wie ihr sie habt, sie haben einen freien Willen, sie haben eine freie Vorstellungskraft oder eine schöpferische Vorstellungskraft. Sie können alles tun, was ihr könnt. Und wenn sie erwachsen sind, sind sie sogar so stark wie ihr. Seht ihr? Aber bei den Menschen ist es natürlich unvollkommen, weil wir der Sünde unterworfen sind. Wenn Gott jedoch einen Sohn hat, ist dieser Sohn vollkommen göttlich. Zu 100% göttlich, wie sein Vater göttlich ist. Deswegen heißt es weiter in Hebräer, in Vers 3, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Hier bezeichnet es sowohl das Äußerliche als auch das Innerliche. Sowohl vom Inneren her als auch äußerlich. Der Geist wie auch der Körper ist genauso wie der Vater. Exakt, es heißt, er ist das Spiegelbild, der Abglanz seiner Herrlichkeit, das Äußerliche, und das Ebenbild seines Wesens vom Geist her. Wir wissen, dass Gott aus Körper und Geist besteht, weil wir aus Körper und Geist bestehen und wir wurden nach seinem Abbild geschaffen. Erst nur in 1. Korinther 2, Vers 11, dort heißt es, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Genauso, auf die gleiche Art und Weise, weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes, der in ihm ist. Hier, das ist ein Prinzip. Gott besteht aus Körper und aus Geist. Wir bestehen aus Körper und aus Geist. Und so heißt es von Christus, sowohl der Körper, sowohl der Leib, als auch der Geist ist vollkommen göttlich. Und es fehlt ihm nichts an Göttlichkeit. Das ist eine Botschaft, worüber wir jubeln sollten. Wir haben einen Erlöser, denn wir haben nicht einen Erlöser, der nicht mitleiden könnte mit uns. Er konnte nur mitleiden, weil er göttlich war, vollkommen göttlich. Und weil er vollkommen göttlich war, konnte er vollkommen Mensch werden. Und deswegen mitleiden. Es hängt zusammen. Eins geht nicht ohne das andere. Lesen wir weiter. Und trägt alle Dinge, wir sehen immer noch Vers 3, trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er trägt die Dinge mit seinem kräftigen Wort. Er kann es, denn er ist vollkommen göttlich. Was er spricht, so geschieht. Wenn er gebietet, so steht es da, heißt es im Psalm. Und das ist ein Vers, den wir sehr oft hören werden noch in dieser Woche, denke ich. Dann heißt es weiter, und er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe. Die Majestät ist der Vater. Er hat seinen Platz dort. Er hat seinen Platz auf dem Thron Gottes zu seiner Rechten. Das ist herrlich. Das ist seine rechtmäßige Stellung. Vers 4, und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, viel höher ist als ihr Name. Hier wird der Unterschied zwischen Christus und den Engeln dargestellt. Zwischen Christus und den Engeln. Er ist um so viel höher, wie der Name höher ist. Von welchem Namen ist die Rede? Es ist vom Namen Gott die Rede. Er ist Gott, oder wir könnten sagen, JHWH, Yahweh, oder wie wir das auch sagen wollen. Der Seiende, JHWH kommt aus dem Wurzelwort, aus dem Hebräischen, der Seiende, ich bin, der ich bin. Wir werden darauf noch eingehen. Und diesen Namen hat er vom Vater ererbt, natürlich. Ich heiße Zohar, weil mein Vater Zohar heißt. Aber nicht nur vom Namen, sondern auch von meinen Genen, von meinen Charaktereigenschaften habe ich viel von meinem Vater vererbt bekommen, aber eben nicht alles, weil beim Menschen durch die Sünde alles unvollkommen geworden ist. Bei Gott jedoch ist nichts unvollkommen. Bei ihm ist alles vollkommen. Wenn er einen Sohn hat, dann ist sein Sohn das vollkommene Spiegelbild von ihm selbst. Vers 5. Und notiert euch bitte Fragen, wenn ihr Fragen habt. Notiert sie. Wir werden extra Fragestunden haben und werden auf diese Fragen dann eingehen und versuchen, sie zu klären. Dann heißt es hier weiterhin in Vers 5, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Welcher Zeitabschnitt ist hier gemeint? Wenn er den Sohn in die Welt wieder einführt, welcher Zeitabschnitt ist das? Das ist die Geburt in Bethlehem, nicht wahr? Er ist geboren, als er den Sohn in die Welt eingeführt hat, als er ihn gesandt hat in die Welt, und er geboren wurde von der Maria in Bethlehem, in der Krippe lag, kamen natürlich die Weisen aus dem Morgenland und sie beteten das Kind an. Als er auf der Erde war, wohl bemerkt. Die Engel bekamen Befehl, ihn anzubeten. Zu diesem Zeitpunkt bekamen Befehl, ihn anzubeten. Das drückt wieder seine Göttlichkeit vollkommen aus. Und wenn ihr, Geschwister, zu ihm betet, tut ihr nichts Verkehrtes, ihr tut genau das Richtige. Betet zum Heiland, sprecht mit ihm, dankt ihm für die Erlösung. Und wenn wir weitergehen, und wenn er den Erstgeborenen, ja, und dann Vers 7, von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit, darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, wie kein deinesgleichen. Und jetzt passt auf Vers 10, Und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Wer spricht hier?
Der Vater über den Sohn.
Sehr schön. Der Vater spricht hier über den Sohn. Und der Vater spricht seinen Sohn mit Herr an. Und er sagt, du, mein Sohn, du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet. Es ist alles deiner Hände Werk. Du hast alles geschaffen. Jetzt verstehen wir auch die dritte Engelsbotschaft besser. Wo es heißt, die dreifache Engelsbotschaft. Der erste Engel kommt und sagt, fürchte Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Das ist hier Christus beschrieben. Sein Gericht kommt. Er ist es, der kommt als Gott. Siehe unser Gott, den sie durchbohrt haben und so weiter. Das ist Christus gemeint. Es ist herrlich, wenn wir das entdecken, wenn wir das erkennen. Sie werden vergehen. Hier wird jetzt seine Göttlichkeit nochmal mit Nachdruck beschrieben. Und das heißt hier, sie werden vergehen. Du aber bleibst, sagt der Vater zu seinem Sohn. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und dann heißt es von den Engeln, sie sind allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst derer, die das Heil ererben sollen und so weiter. Hier wird der Unterschied zwischen den Engeln und zwischen Christus aufgezeigt. Und es wird gezeigt, dass Christus der Schöpfer der Engel ist. Er hat die Engel geschaffen. Und deswegen ist es so um so viel höher wie die Engel, wie Gott höher ist als die Engel. Warum? Weil er selbst Gott ist. Seine herrliche Lehre. Wenn wir erkennen, wer Christus ist, was für Macht er besitzt, uns von der Sünde zu erlösen. Wir werden nie wieder zweifeln, Geschwister. Wenn er spricht, so geschieht. Wenn er gebietet, so steht es da. Er hat schöpferische Kraft. Es ist nicht so, dass wir zu ihm kommen und Angst haben müssen. Oh, ist das wirklich so, was er sagt? Kann ich mich darauf verlassen? Man kann sich auf ihn verlassen. Und deswegen lesen wir, damit jeder Einzelne sicher wird. Sicher in seinem Glauben, dass er sich auf den Herrn und Heiland verlassen kann. Weil er fähig ist, das, was er verspricht, auch zu halten. Lesen wir einmal. Ja, ich werde jetzt ein paar Gedanken euch nennen, der Zeit halber, damit wir nicht alles lesen. Es heißt hier in Hiob 38, Vers 7. Ihr werdet dann danach, wenn wir hier im Haus, ich weiß nicht, haben wir einen Kopierer hier im Haus? Wenn ja, ja, vom letzten Mal erinnere ich mich noch. Ich glaube, wir haben einen Kopierer. Wir können das kopieren und dann kann jeder eins behalten. Aber ihr dürft dennoch Notizen euch machen, denn viele Gedanken stehen hier nicht drauf. Aber die Verse werden drauf sein. Es gibt viele Söhne. In Hiob zum Beispiel lesen wir von geschaffenen Söhnen. Diese geschaffenen Söhne sind die Engel. In Hiob 38, Vers 7 heißt es, Gott hat geschaffene Söhne und das sind die Engel. Gott hat adoptierte Söhne. Und das sind die Christen, das sind wir Christen, er hat uns adoptiert, er hat uns eingepfropft in die Pflanze, die da Christus ist. Aber Christus selbst, er ist der Einzige, von dem gesagt werden kann, er ist der eingeborene Sohn Gottes. Er ist der Einzige, der aus dem Vater hervorkam, bevor es irgendetwas anderes gab im ganzen Universum. Also Gott hat geschaffene Söhne, das sind die Engel, Gott hat adoptierte Söhne, das sind wir Christen. Und Gott hat einen einzigen eingeborenen Sohn, durch den die ganze Erlösung geschieht, durch den wir erlöst werden und wurden, besser gesagt. Ich lese nochmal vor, wir fliegen drüber, wir schlagen das nicht auf. In Hebräer 3, Vers 6 heißt es, dass Christus über sein eigenes Haus treu geblieben ist. Mose war treu über Gottes Haus, aber Christus über sein Haus. Es ist sein Haus. Was ist sein Haus? Wir sind sein Haus, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, wir sind seine Gemeinde. Und dieses Haus ist die Gemeinde. In Sacharja heißt es, denn er ist es, der den Tempel baut. Mit Schmuck ist er gekrönt und so weiter. Und er ist es, der den Tempel baut. Dieser Tempel sind wir. Markus 10, Verse 17 und 18, dort heißt es, lesen wir das, das ist sehr wichtig. Markus 10, Verse 17 und Vers 18. Markus 10, 17 und 18. Wer das hat, darf lesen.
Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein.
Ja, er sagte, niemand ist gut als Gott allein. Was wollte er damit sagen? Viele meinen, er wollte damit sagen, ich selbst, ich bin nicht gut. Ist es so? War Christus gut oder war er schlecht? Er war sehr gut. Wie gut war er? Gibt es eine Steigerung von gut? Nein, es ist entweder gut oder es ist böse. Also er war gut. Er war so gut, wie Gott selbst gut ist. Also was war seine Lehre? Hier, was wollte er dem reichen Jüngling sagen? Er sagt, guter Meister. Und er sagt, nein, nein. Weißt du überhaupt, was du da sprichst? Guter Meister. Denn ich bin gut. Weißt du das überhaupt? Weil ich gut bin, bin ich, weißt du, was ich bin? Ich bin vollkommen göttlich. Weil nur Göttlichkeit ist gut. Das waren seine Worte. Er sagt, nur Gott ist gut. Aber dann sind seine Worte etwas später. Lesen wir Johannes 8, Vers 46. Ihr stellt Jesus selbst eine Frage, eine sehr interessante Frage.
Wer von euch kann mich einer Sünde zeigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, dann glaubt ihr mir nicht.
Ja, wer von euch kann mich einer Sünde zeigen? Wer kann mich beschuldigen mit einer Sünde? Wer kann mir zeigen, dass ich mein ganzes Leben, seit meiner Kindheit, seitdem ich ein Baby bin, war? Seitdem ich auf dieser Welt bin. Wer kann mir auch nur eine Sünde in meinem Leben zeigen? Niemand konnte das tun. Das ist seine Lehre über sich selbst. Ich habe kein einziges Mal gesündigt. Nur Gott ist so. Nur Gott hasst die Sünde so sehr, dass er niemals sündigen würde. Und deswegen er ist absolut gut. Und weil er absolut gut ist und nur Gott gut ist, ist die natürliche Schlussfolgerung, er ist Gott, und zwar vollkommen Gott. Dann in 1. Petrus 2, Vers 22 heißt es, Christus tat keine Sünde. Ihr braucht das nicht auszuschlagen. Dort heißt es, Christus tat keine Sünde, bezeugt Petrus. Dann Paulus in 2. Korinther 5, Vers 21. Christus wusste von keiner Sünde. Er wusste nicht einmal von einer Sünde. Das bedeutet, er in seinem Leben hat Sünde nie die Oberhand gewonnen, die Herrschaft ergriffen. Das hat er nie zugelassen. Im Psalm 92, Vers 16 heißt es, kein Unrecht ist an meinem Gott. Kein Unrecht ist an ihm. 1. Johannes 3, Vers 5. In ihm ist keine Sünde. Ihr wisst, dass er gekommen ist, um die Sünde wegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Das ist also das Zeugnis nicht nur von einem einzigen, nicht von sich selbst nur, sondern von allen Bibelschreibern. In ihm ist keine Sünde. Wir wissen, dass er nie gesündigt hat. Nur Gott ist fähig dazu. Christus konnte sich nicht selbst verleugnen. Er konnte nicht sagen, ich bin nicht gut, sonst hätte er sich selbst verleugnet. Hätte er sich selbst die Göttlichkeit abgesprochen. Aber er war vollkommen göttlich in seinem Geist, deswegen war er vollkommen gut. Und weil nur Gott gut ist, ist er vollkommen Gott. In Johannes 14, Verse 8 und 9 lesen wir, sagte Philippus, dort ist die berühmte, wir kennen diese Stelle, wo Philippus sagt, Herr, zeig uns den Vater. Und er sagt auch, Philippus, so lange bin ich bei euch. Wie lange soll ich noch da sein? Ich bin so lange bei euch. Du fragst immer noch, kann ich den Vater sehen? Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Nun schaut einmal, Geschwister, hätte er das gesagt und hätte ihm irgendetwas von Göttlichkeit gefehlt, wäre es eine glatte Lüge gewesen. Satan wäre sofort hingegangen und hätte gesagt, puh, jetzt habe ich dich erwischt. Was hast du gesagt? Jetzt habe ich dich erwischt. Dir fehlt das, dir fehlt das, dir fehlt das und das. Wie sagst du, wenn ich dich sehe, sehe den Vater? Der Vater besitzt viel mehr als du. Also wären seine Worte eine Lüge gewesen. Aber gelobt sei der Herr, seine Worte sind wahr. Denn ihm fehlt nichts an Göttlichkeit. Er ist dem Vater vollkommen ebenbürtig und vollkommen gleich. Nur so konnte er das sagen. Geschwister, was ich heute hier, dieses Studium, war das Studium von E.J. Wagner 1888. Deswegen bringe ich es euch. Das war das Erste, was er den Menschen dort gesagt hat. Es war Christus und seine Göttlichkeit. Wenn ihr tiefer nachprüfen wollt, nachstudieren wollt, lest dieses kleine Büchlein, Christus und seine Gerechtigkeit. Dort führt er das sehr, sehr stark aus. Das sind nur einige Gedanken, die ich aus der Schrift zusammengesammelt habe, um euch diese Lehre zu bringen. In Johannes 10, Vers 30 sagt er, ich und der Vater sind eins. Diese Stelle kennen wir. Ich und der Vater sind eins. Auch das wäre eine Lüge gewesen, wäre er nicht vollkommen eins mit dem Vater. Natürlich meinte er eins in der Gesinnung, eins im Geist, aber davon ist hier die Rede. Wir wissen, dass er menschliches Fleisch auf sich nahm, als er Mensch wurde. Aber sein Geist, sagt Schwester White, er bekleidete seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit, umhüllte seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit, mit Menschen im Fleisch. Und er hatte die Natur des Menschen, die gefallene Natur Adams nach dem Sündenfall, also die Natur Adams nach dem Sündenfall angenommen. Aber dennoch, Sein Charakter war vollkommen göttlich, deswegen hatte die Sünde keine Chance über ihn. Hatte nie, nicht einmal ihn berühren können. Denn er hat Sünde gehasst vom ganzen Herzen. Und jetzt sind einige Geschwister, die sagen, Moment einmal, aber dann hat er einen Vorteil gehabt. Dann hat er doch einen Vorteil. Nicht wahr? Selbstverständlich hat er einen Vorteil. Er ist Gott und wir sind nicht Gott. Aber diese Vorteile genießen wir in dem Moment, wenn wir ihn im Glauben annehmen. Ist das nicht herrlich, Geschwister? Also in Wirklichkeit hat er uns nichts voraus. Er hatte nichts, was wir nicht auch haben können. Wir können ihn im Glauben annehmen. Aber nur weil er göttlich ist, und zwar vollkommen göttlich, kann er uns helfen. Sonst könnte er uns nicht helfen. Das ist der einzige Grund. Das ist die einzige Garantie, dass er uns helfen kann. Weil er der göttliche Sohn Gottes ist. Und ihm mangelt es nichts an Göttlichkeit. Das ist der Grund dafür. Das ist die herrliche Botschaft, über die wir jubeln sollten. Dann heißt es hier weiter, ich habe mir hier aufgeschrieben, nicht vor der Grundlegung der Welt, als Christus die Herrlichkeit des Vaters teilte, wurde er angebetet. Als er in Bethlehem geboren wurde, erhielten die Engel, alle heiligen Engel den Bescheid, ihn anzubeten. Das bedeutet, wenn wir ihn anbeten und den Engeln wurde geboten, ihn anzubeten, während er auf der Erde war und jetzt ist er wieder im Himmel und verherrlicht, haben wir sehr wohl das Recht, ihn anzubeten. Wir wissen im Himmel, in der Offenbarung heißt es, dass sich alle Knie vor ihm beugen und ausrufen, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Ehre und Lob und Preis und so weiter. Beide werden angebetet. Gott, der Vater, der auf dem Thron sitzt, er und das Lamm. Beide sind auch der Tempel, denn ich sah keinen Tempel mehr im Himmel, denn Gott und das Lamm sind der Tempel. Beide, weil beide vollkommen göttlich sind. Das ist die Lehre, die wir heute daraus ziehen wollen. Damit wir Vertrauen gewinnen in unseren Schöpfer, dass er das, was er spricht, auch tun kann. In Johannes 10, Vers 33, wir möchten dann auch bald abschließen. Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Viertelstunde, das schaffen wir nicht. Wir werden dann heute Abend weitergehen mit diesen Gedanken und werden das abschließen und dann haben wir die Grundlage gelegt, worauf wir dann unsere Gerechtigkeit durch den Glauben, den wir erhalten, von Jesus Christus, Christi Gerechtigkeit, nicht unsere, aufbauen können und verstehen können. In Johannes 10, Vers 33, dort hieß es, hat es jemand aufgeschlagen?
Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und warum, weil du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst.
Ja, also die Juden hatten ihn nicht missverstanden. Er sagt ein paar Verse weiter, heißt es, wie, wollt ihr mich... was für gute Werke willen wollt ihr mich steinigen? Was habt ihr gegen mich? Und die Juden sagen, nein, wir wollen dich nicht steinigen, weil du Gutes getan hast. Nein, sondern du machst dich zu Gott. Und er sagt, ja, Moment einmal, der Schrift kann nicht gebrochen werden. Und Gott nennt die, zu denen das Wort geschah, Götter. Also wie sagt ihr zu dem, der geheiligt ist und in die Welt gekommen ist, ich lästere Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Das sagt er. Wie? Wollt ihr mich steinigen, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Aber Gott hat selbst diejenigen zu Götter genannt, zu denen das Wort geschah. Aber ich, sagt er, wie wollt ihr dann zu dem sagen? Jetzt macht er einen großen Unterschied. Also wir wollen ihn nicht herabwürdigen auf die Ebene der Menschen, weil wir sagen, damals die Richter in Israel, die Richter wurden Götter genannt, ihr wisst es. Satan wird an mehreren Stellen Gott genannt, der Gott dieser Welt und so weiter. Aber natürlich in einem sehr, sehr begrenzten Sinn. Engel werden Gott Götter genannt. Aber in einem sehr beschränkten Sinn, begrenzten Sinn. Bei Christus ist das aber nicht so, denn er sagt, Moment einmal, aber wie sagt ihr zu dem, den Gott geheiligt hat, gesalbt hat mit seinem Geist und in die Welt gesandt hat, du lässt das Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Aber die Juden hatten ihn nicht missverstanden. Die haben gehört, er sagt, ich bin Gottes Sohn. Und damit haben sie verstanden, macht er sich Gott gleich. Denn wenn jemand Sohn von jemandem ist, der hat die Natur auf dessen, von dem er Sohn ist. Das ist logisch, das ist klar. Und deswegen, die Juden haben sofort Steine aufgehoben. Die haben gesagt, du lässt das Gott. Was machst du aus dir selbst? Du machst aus dir selbst Gott. Du sagst, du bist vollkommen göttlich, wie der Vater göttlich ist. Kein Mensch ist das. Was erlaubst du dir? Aber er konnte es sagen, weil er war vollkommen göttlich. Und die Juden hatten ihn nicht missverstanden. Wir dürfen es auch nicht missverstehen. Nur unsere Gesinnung Christus gegenüber ist nicht, dass wir ihn steinigen wollen, sondern wir nehmen ihn mit offenen Armen auf und wir loben und preisen ihn für seine Göttlichkeit. Johannes 1, Vers 18, wo es heißt, liest es einmal jemand? wer das aufgeschlagen hat.
Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der an des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt.
So ist es. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Vielleicht habt ihr die revidierte Lutherbibel, dort heißt es, dort wurde fälschlicherweise hinzugefügt von den Leuten, die das revidiert haben, diese Bibel, die haben hinzugefügt, der in des Vaters Schoß ist, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Das dürft ihr ruhig durchstreichen, ich habe das durchgesprochen. Und dann haben sie die, Unverschämtheit noch, dass sie drunter in einer Fußnote bemerken, naja, Luther hat das nicht so übersetzt. Luther hat nur übersetzt, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Also das ist eine falsche Sache. Wenn ihr die Lutherbibel habt, ich weiß, dass andere Bibeln das nicht zu haben. Aber hier wird etwas gezeigt, ein Gedanke. Er ist im Schoße des Vaters, er hat seinen Platz dort. Wir müssen beachten, ob er auf der Erde oder im Himmel ist. Er ist dort als ein Teil der Gottheit. Er ist der göttliche Sohn Gottes und hat seinen Platz im Schoße des Vaters, selbstverständlich, als Kind Gottes, als Sohn Gottes. Das zeigt wiederum seine Göttlichkeit. Jetzt fliege ich über ein paar Verse, damit wir abschließen können, denn ich möchte mit einem Zitat von Wagner abschließen. Aber noch zuvor möchten wir einige Verse durchgehen. Johannes 8, Vers 58, dort heißt es, ehe Abraham war, bin ich. Die Juden haben dort mit ihm gesprochen. Er sagt zu den Juden, ehe Abraham war, bin ich. Dieser Ausdruck, bin ich, ist in der Gegenwartsform. Merkt ihr das? In der Gegenwartsform. Er sagt, bin ich. Er sagt nicht, ich war schon vor ihm, sondern ich bin. Das bezeichnet natürlich seine Natur. Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Das bedeutet, er hat keine Vergangenheit, keine Zukunft, wie wir das Menschen haben. Denn Zeit ist immer mit Verfall oder mit bestimmten Veränderungen verbunden, mit Veränderungen. Bei Gott gibt es aber keine Veränderung. Er ist heute, gestern, heute und morgen derselbe. Und das ist, wir wissen, dieser Vers bezieht sich auf Christus. Und Christus ist heute, gestern, heute und morgen derselbe. Deswegen ist er der Seiende. Und da möchte ich auch gleich weiter und das verknüpfen mit 2. Mose 3, Vers 14, wo es heißt, 2. Mose 3, Vers 14, und dort heißt es, dort spricht natürlich Gott im Dornbusch, aus dem Dornbusch zu Mose. Und Gott sagt zu Mose, Mose fragt ihn, ja, Gott, aber was soll ich sagen, wenn ich zu Israel komme? Was soll ich sagen, wer mich gesandt hat? Und dort sagt Gott, ich bin, der ich bin. So sollst du zu den Kindern Israels sagen. Ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde, übersetzen manche. Oder ich bin der Seiende. Ich bin der Existierende. Ich bin der, der das Leben hat. Der das Leben hält und das Leben gibt, mit anderen Worten. Nun, diese Person war Christus. Und genau darauf möchte er hinweisen, wenn er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Ich bin, der ich bin. Das ist Jesus Christus. Sehr wichtig, dass wir das verstehen. Er war der, der aus dem Dornbusch zu Mose sprach. Er sprach zu Mose und gab ihm diesen Namen. Ich bin, der ich bin. Das bestätigt auch Kolosser 1, Vers 19, wo es heißt, denn dem Vater hat es wohlgefallen, dass die ganze Fülle der Gottheit in seinem Sohn wohnen sollte. Es hat dem Vater wohlgefallen, dass in ihm die Fülle wohnen sollte. Dann heißt es in Kolosser, in demselben Kolosser, Kapitel 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn die Fülle der Gottheit leibhaftig in ihm wohnt, dann heißt es, dass er sämtliche göttlichen Eigenschaften besitzt, von Natur aus, durch Geburt. Er besitzt durch Geburt die göttlichen Eigenschaften. Und er ist vollkommen Gott demnach. Er ist nicht der Vater, wir wollen das noch einmal wiederholen. Er ist der Sohn Gottes und eben deswegen ist er vollkommen göttlich. Merkt ihr? Dann heißt es in Hebräer 1, 1 bis 4, wir haben das gelesen, dass durch ihn alles gemacht ist. Er ist der Schöpfer. Wir werden darauf vielleicht noch näher eingehen. Kolosser 1, Verse 15 bis 17. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen, heißt es dort. Johannes 1, Vers 3. Es gibt nichts, was nicht von Christus und was durch ihn gemacht wurde, denn es ist alles zu ihm und durch ihn geschaffen. Wir wissen, nichts ist dasselbe, war am Anfang bei Gott. Und alles ist durch dasselbe gemacht und nichts ist, was nicht durch dasselbe geschaffen ist. Das bedeutet, es existiert im ganzen Universum Gottes nichts, was nicht aus den Händen Christi kam. Er ist der Schöpfer. Er ist der angebetet werden soll, auch in Offenbarung 14, Vers 6. Dann heißt es weiter, Jesaja 40, dort wird Jesaja 40, Verse 25 und 26, dort heißt es, Christus ist der mächtige Schöpfer, denn du, Gott, hast am Anfang Himmel und Erde gegründet und so weiter. Und dann Jesaja 40, Verse 3 und 10 und Vers 11, dort heißt es, siehe, Gott, unser Herr, der da kommt, dort ist auch Christus gemeint. Wir haben nicht die Zeit, um auf all diese Verse einzugehen. Wir waren am Sabbat in alten Kirchen und ich habe dieses Thema vorgetragen dort und wir haben etwas mehr, das ausgeschmückt so, dass wir haben die CDs dabei, ich habe sie noch gestern gebrannt. Wenn jemand diese CDs möchte, der kann sie gerne haben, wenn diese Aufnahme jetzt nicht die beste sein wird. Wir haben auch davon Videos. In Hebräer 1, Verse 6 bis 10, dort heißt es, der Vater selbst bezeugt, dass Christus der Schöpfer Gott ist. Er sagt, Herr, du hast am Anfang die Erde gegründet. Das haben wir gelesen. Nun möchte ich etwas zum Abschluss vorlesen. Wir haben gerade noch 3 Minuten und diese wollen wir nutzen, um etwas vorzulesen. Ich lese euch nur eine Kleinigkeit vor, dann können wir auch gleich abschließen. Wegener schreibt an einer Stelle, alle Dinge gehen ursprünglich vom Vater aus. Sogar der Sohn kam von ihm. Es gefiel aber dem Vater, dass in seinem Sohn die ganze Fülle wohnen sollte und er der unmittelbar Wirkende in allen Werken der Schöpfung ist. Wagner beschreibt es, das war seine Botschaft von 1888. Wir müssen Christi rechtmäßige Stellung der Gleichheit mit dem Vater erkennen, sagt er, um seine Macht als Erretter besser verstehen zu können. Und das ist das Ziel dieser Betrachtung, dass wir ihn anschauen und durch das Anschauen werden wir verwandelt in sein göttliches Ebenbild. Das ist das Wunderschöne an der ganzen Sache. Und ich hoffe, dass wir heute Abend dann weitermachen können. Und vielleicht schaffen wir dann heute Abend auch eine Fragestunde, denn uns bleibt nicht mehr so viel übrig. Es ist nur noch das Thema, ist Christus ein Geschöpf und dann Christus als Gesetzgeber. Und dann haben wir die Grundlage gelegt, damit wir die Gerechtigkeit erforschen können. Der Herr segne euch und bewahre euch in seinem Geist mit seinem kräftigen Wort. Amen.